Tanja Bern, Ruf der Geister. Kalte Zeiten. Am nächsten Morgen schleppte sich Joshua schlaftrunken zu seinem Briefkasten, um die Zeitung zu holen. Ein brauner Umschlag fand sich zwischen einigen Werbezetteln, nur sein Name stand darauf. Ein Stich fuhr ihm in die Brust und seine Hände zitterten leicht, als er Erichs Schrift erkannte. Er nahm alles an sich und ging langsam die Treppe zu seiner Wohnung hinauf. In dem gepolsterten Brief lagen Lisbeths Spritze und eine Notiz.
»Hallo, Josh. Auf der Spritze sind nur Lisbeths Abdrücke, deshalb war es kein Problem, sie dir zukommen zu lassen. Die Ermittlungen sind abgeschlossen. Es war Selbstmord. Ich melde mich. Erich.«
Joshua wagte noch nicht, die Spritze herauszuholen, und öffnete die Dose mit Instant-Kaffee, wartete auf den Wasserkocher, der Geräusche von sich gab, als würde sich ein Sturm nähern. Lisbeth wollte sich nicht aus seinen Gedanken verdrängen lassen, und Joshua rieb sich über das Gesicht, als könne er sie so vertreiben, was ihm nicht gelang. Mit einem bitteren Geschmack im Mund holte er die Spritze hervor, schrieb mit einem Marker Lisbeths Namen darauf und ging in den Flur. Joshua holte aus der Kommode ein Holzkästchen hervor. Mit versteinerter Miene öffnete er es. Zwei Spritzen lagen darin, auf jede war ein Name gekritzelt. Lisbeths war die dritte.
»Ich hoffe, du findest, was du suchst, Kleines«, flüsterte er. »Ich werde dich nicht vergessen.«
Als Joshua spürte, wie sich eine Träne aus seinem Auge stahl, wischte er sie fort. Betrübt lief er zurück in die Küche und füllte das Granulat seines lebensnotwendigen Morgengetränks in seine Tasse. Der Kocher hatte sich mittlerweile selbst ausgeschaltet und das Wasser verwandelte das trockene Zeug in das wunderbare schwarze Gebräu, das Joshua auf irgendeine Art immer tröstete. Der Toast hüpfte nach oben und er nahm ihn aus dem Toaster, verbrannte sich an dem heißen Metall des Gerätes fast die Finger. Er sog zischend die Luft ein und ließ die Brotscheibe auf seinen Frühstücksteller fallen. Wirklich Appetit verspürte er nicht, aber er vermutete, dass ihm im Verlauf des Tages nicht viel Zeit zum Essen blieb. Darum strich er Marmelade auf den Toast und aß, ohne sie wirklich zu genießen. Sein Handy gab einen Blub von sich und er schaute auf das Display des Smartphones. Eine SMS von Björn? Mit gerunzelter Stirn öffnete er die Nachricht.
»Hey Josh, Julian kam gestern nicht zu der WG. Bevor du ins Büro kommst, schau nach ihm. Danke.«
Joshua seufzte. Die Wohngemeinschaft wäre perfekt für Julian gewesen. Warum musste der Junge nur so stur sein? Er hoffte, dass er ihn nicht wieder auf dem Strich fand, würde aber dennoch zuerst dort nach ihm suchen. Julian nahm zwar keine Drogen, doch er weigerte sich, Hilfe anzunehmen. Kurze Zeit danach fuhr Joshua die Hauptstraße in Richtung Herten entlang und bog in einen kleinen Waldparkplatz ein, doch Julian war nicht da. Abends würde er ihn sicher dort finden. Jetzt vermutete er ihn in seinem Lieblingsversteck. Er nahm eine Decke aus dem Kofferraum, schloss sein Auto ab und marschierte in den Resser Wald. Vor einer abgesperrten Halde hielt er. Seit einigen Jahren versuchte man verstärkt, das Ruhrgebiet wieder grüner zu gestalten. Die alten Steinhalden der Zechen wurden mit Mutterboden aufgestockt und bepflanzt. Diese hier war schon mit Gras bewachsen. Julian saß auf einem Vorsprung und schaute auf die Felder, die sich vor ihm ausbreiteten. Joshua kletterte über den niedrigen Metallzaun und stieg die Anhöhe hinauf.
»War ja klar, dass du mich findest«, begrüßte ihn Julian. »Allzu schwer war es nicht«, antwortete Joshua schmunzelnd. »Was ist mit deinem Gesicht passiert?«
Julian wandte den Kopf zur Seite.
»Nichts.«
Das rechte Auge des Jungen war bläulich verfärbt und an der Lippe war eine Verletzung zu erkennen. Joshua legte die Decke um Julian.
»Ist verdammt kalt, was?«
Der Junge nahm seine Gabe gerne an und kuschelte sich tief in die warme Wolldecke.
»Hast du schon gegessen?«
Julian schüttelte den Kopf und Joshua holte einen Schokoriegel aus seiner Jackentasche.
»Ich hoffe, er ist nicht eingefroren.«
Julian lachte kläglich und nahm die Süßigkeit.
»Und wenn, ist egal.«
Mit zitternden Fingern zerriss er das Papier und biss gierig in den Riegel.
»Josh?«
»Ja?«
»Findest du es schlimm, dass ich, dass ich schwul bin?«
»Nein, warum sollte ich?«
»Manchmal habe ich Angst, dass dir das unangenehm ist.«
Tröstend legte Joshua einen Arm um den Jungen.
»Klar, und weil es mir so unangenehm ist, sitze ich hier neben dir und friere mir den Hintern ab.«
Julian grinste.
»Ich sag dir, dein Hintern ist nicht von schlechten Eltern. Und ich dachte schon, keinen würde das dir auffallen«,
sagte Joshua amüsiert. Mit einem leisen Schniefen wischte sich Julian mit dem Ärmel über die Nase.
»Das mit dem Gesicht war so ein Scheißkerl, der wusste, dass ich schwul bin. Der ist einfach auf mich los.« »Bist du deshalb nicht zu der WG gegangen?«
Joshua stand auf.
»Komm, wir gehen bei McDonald's frühstücken. Mir ist ja echt zu kalt.«
»Okay.«
Sie kletterten die Halde hinunter, stiegen über den Zaun und liefen eilig zum Wagen. Julian seufzte, als die Autoheizung warme Luft zu ihm blies.
»Wo schläfst du zurzeit, Jul?«
Der Junge zuckte mit den Schultern.
»Mal hier, mal dort.« »Und das heißt?« »Ach Mann, Joshua, du kannst einen so löchern.« »Ich weiß, ist eine schlechte Angewohnheit von mir.« »Gestern habe ich mich in den Bahnhof gemogelt, habe mir ein schönes Versteck gesucht.«
Das hatte Joshua befürchtet. Hätten die Sicherheitsleute ihn erwischt, wäre er draußen vielleicht erfroren. Manche Wachleute waren bei Minusgraden gnädig, andere...
»Willst du ein paar Tage mit zu mir kommen?«
Julian schüttelte den Kopf.
»Das darfst du doch wahrscheinlich sowieso nicht.« »Mir wäre das lieber, als dich erfroren auf einer Parkbank zu finden.« »Josh, lass uns was essen, ja?« »Okay.«
Man konnte Julian zu gar nichts drängen. Tat man es doch, verlor man ihn. Später saßen sie in dem Schnellrestaurant und Joshua sah zu, wie Julian das Frühstück in sich hineinschlang. Er selbst trank nur Kaffee.
»Was ist mit der WG, Joel?«
Verlegen kratzte sich Julian am Kopf und sah auf.
»Die wollen doch sowieso keinen Schwulen.« »Unsinn. Ich hab das doch mit dir besprochen. Das sind zwei Mädels, die sich freuen, einen Mann ins Haus zu bekommen, der ihnen nicht an die Wäsche will.«
Julian verschluckte sich fast an seinem Croissant. Er hustete und lachte dann laut auf.
»Ich überleg's mir, Josh.«
Joshua hängte Schal und Mantel an den Kleiderhaken und schlenderte zu Hannah in ihr gemeinsames Büro.
»Kommst spät«, begrüßte sie ihn.
»Björn hat mir eine SMS geschickt. Ich musste noch zu Julian.«
»Hast du ihn gefunden?«
»Klar.«
»Du bist wie ein Spürhund. Niemand findet seine Kinder so gut wie du.«
»Er ist so stur«,
seufzte Joshua und setzte sich auf die Kante von Hannas Schreibtisch.
»Die Wohngemeinschaft wäre so perfekt. Ich hätte sogar eine Halbtagsstelle für ihn. Die nehmen aber nur Kids, die nicht auf der Straße leben.«
Hannah griff nach ihrer Blümchentasse, aus der immer noch ein Teebeutel baumelte, und schlürfte an dem heißen Getränk.
»Wo war er heute Nacht? Es war -8 Grad.«
»Im Bahnhof.«
Hannah murrte etwas Unverständliches.
»Ist denn mit dem kleinen Tim alles geregelt?«
erkundigte sich Joshua und stibitzte Hannah einen ihrer Kekse. Gutmütig schob sie ihm den Teller mit Gebäck näher heran.
»Die Thalbachs sind echt gut, wahrscheinlich kann er dort bleiben.«
»Gute Pflegeeltern sind wirklich Gold wert.«
Hanna beugte sich vor und fuhr ihm durch die Haare. »Du bist von der Mütze ganz zerzaust.« Unverhohlen grinste Joshua sie an und dachte an Marks Worte.
»Ach, die Frauen stehen auf sowas, Josh, glaub mir.«
Vielleicht sollte er den Friseurbesuch tatsächlich noch hinauszögern. Hanna klopfte auf eine Akte, die auf ihrem Tisch lag. »Ist vielleicht was für dich, eine 16-Jährige, die schwanger ist. Die Eltern haben sie rausgeschmissen.« Stirnrunzelnd schaute er seine Kollegin an.
»Weil sie schwanger ist?«
Sie zuckte mit den Schultern. »Wie würde Michael Mittermeier sagen? Arschlocheltern!« Joshua schnaubte belustigt und sah die Akte durch. Das Mädchen hieß Claudia und war im 6. Monat.
»Hat sie selbst sich an uns gewandt?«
»Ihre Tante rief uns an. Sie ist dort untergekommen.«
»Ich fahr morgen mal hin. Vielleicht wäre ja das Mutter-Kind-Haus in Duisburg was für Sie.«
Joshua erhob sich und ging zu seinem Schreibtisch, setzte sich mit gemischten Gefühlen an seinen Arbeitsplatz. »Ich hol dir mal einen Kaffee«, sagte Hanna und verschwand in den kleinen Aufenthaltsraum. Lisbeths Akte musste bearbeitet werden und Joshua schaltete seinen PC an. Den aufkeimenden Schmerz versuchte er auszublenden, aber es gelang ihm nicht besonders gut. Nur kurz sah Hanna auf seine Arbeit, dann stellte sie wortlos einen Kaffee auf Joshuas Schreibtisch und ließ ihn in Ruhe. Mit den Geschehnissen des gestrigen Tages schloss er die Akte. Ein seltsames Gefühl schnürte ihm die Brust ein und er lehnte sich im Stuhl zurück, starrte an die beige gestrichene Wand.
»Weißt du, wer Lisbeths Beerdigung organisiert?«
»So wie ich gehört habe, wird sie von ihren Eltern beerdigt. Anonym.« Wut keimte in Joshua auf. Das Mädchen hätte ein anständiges Grab verdient, ein Ort, an dem man Blumen niederlegen konnte.
»Ich geh mal eine rauchen.«
»Seit wann rauchst du denn, Josh?« Joshua zuckte mit den Schultern.
»Nur manchmal.«
Er war gerade dabei, sich seine Jacke anzuziehen, als Björn zu ihm kam.
»Joshua, ein Kommissar Saalberg ist vorne. Ist was passiert?«
Sein Herz machte einen Satz. Keiner seiner Kollegen wusste, dass er Geister wahrnehmen konnte, und sie ahnten auch nicht, dass er Erich manchmal bei Mordfällen half.
»Nein, Erich ist ein Freund meines Vaters. Ich gehe kurz raus mit ihm, okay?« »Ja, sicher, kein Problem.«
Der Mann mit dem dunklen Haar stand vor ihm in der Küche. Joshua schrak zurück. Noch nie zuvor hatte er einen Geist innerhalb der Wohnung gesehen. Sein Gesicht wirkte eingefallen, er schien verstört zu sein. Seltsame Schlieren tanzten um seine Gestalt.
»Wer bist du?«
wisperte Joshua und wich ängstlich zurück. Der Fremde antwortete nicht. Aber Joshua wurde plötzlich von inneren Bildern überfallen. Ein Jugendlicher mit weizenblonden Haaren hielt eine Pistole an den Kopf des Mannes. Joshua schrie auf, als der Schuss in seinem Inneren widerhallte. Sein Vater stürmte in den Raum, begleitet von seinem Freund Erich, dem Kommissar.
»Josh! Joshua, was ist los?«
»Mach, dass er verschwindet!«
schluchzte er verzweifelt.
»Wer soll verschwinden, Junge?«
Doch Joshua antwortete nicht, denn der Geist und die unheimlichen Bilder waren fort. Wachsam sah sich Erich um.
»Joshua, was hast du gesehen? Ist jemand in die Wohnung eingedrungen, während wir hier waren?«
fragte er besorgt.
»Erich, lass mal, es ist, na ja, Joshua sieht manchmal Dinge, die...«
Er warf seinem Sohn einen Blick zu und umarmte ihn.
»Die andere nicht sehen.«
Stets fürchtete sein Vater, er würde fantasieren, auch wenn er es ihm zuliebe nun anders ausdrückte.
»Ich habe ihn gesehen, Papa. Da war ein blonder Junge, der den Mann einfach in den Kopf geschossen hat«,
sagte er bestimmt und unter Tränen.
»Was sagst du da?«
Erich war hellhörig geworden.
»Wie sahen die Männer aus, Joshua?«
»Der eine hatte fast schwarzes Haar und trug so einen Anzug. Der andere war noch jung und hatte ganz blonde Haare.«
Verwundert sah Erich den Jungen an.
»Anzug?«
Er eilte in das Wohnzimmer zu seiner Tasche und holte ein Foto hervor, das einen lächelnden Mann zeigte, der ein kleines Mädchen auf dem Arm trug.
»Ist das der Mann, der getötet wurde, Josh?«
Joshua nickte nur.
»Würdest du den anderen wiedererkennen?«
Erich wirkte aufgeregt.
Ich glaube schon.
Erich, was soll das werden? Dein Sohn hat gerade das Mordopfer beschrieben und identifiziert. Ach, hör doch auf.
Das Streitgespräch wollte Joshua nicht mit anhören und flüchtete in sein Zimmer. Um die Erinnerung zu vertreiben, schüttelte Joshua den Kopf. Er war schließlich doch mit Erich aufs Präsidium gegangen und hatte den Jugendlichen auf einem Foto identifizieren können. Durch Joshuas Hilfe konnte ihm der Mord nachgewiesen werden, weil alle Beweise schließlich gegen ihn sprachen. Seitdem half Josh Erich, auch wenn sein Vater das noch immer nicht gut hieß. Zumindest bestritt seither keiner von beiden mehr seine besonderen Sehfähigkeiten. Der Kommissar wartete vorne am Eingang und Joshua begrüßte ihn freundlich.
»Willst du eine Zigarette?«
Dankbar nahm Erich das Angebot an.
»Seit wann rauchst du?« »Hannah fragte mich gerade dasselbe«,
antwortete Joshua.
»Ich bin nur Gelegenheitsraucher. Dann geht's dir nicht gut, hm?«
Joshua begegnete Erichs Blick. Die gütigen Augen sahen ihn offen an und ihm fiel auf, dass der Bart seines väterlichen Freundes ungewöhnlich lang war.
»Du scheinst auch im Stress zu sein.«
Der Kommissar lachte unglücklich.
»Ha, das kann man wohl sagen. Es gab schon wieder einen Mord. Ich hatte es fast befürchtet, sonst wärst du ja nicht hier. Glaub mir, Joshua, als ich vorgestern gesehen habe, wie dich das wieder mitnahm, wollte ich dich komplett raushalten. Aber jetzt haben wir eine Leiche auf dem Betriebsgelände der Zeche Ewald gefunden.«
Sprachlos starrte Joshua ihn an. Der neue Tatort war nur 10 Minuten Autofahrt von seinem Zuhause entfernt.
»Es ist wieder eine Prostituierte und ich habe Verstärkung aus Recklinghausen bekommen. Ein Ermittler, der Täterprofile erstellt, kommt nachher zum Tatort.« »Echt? Ein Profiler?«
Erich seufzte leise.
»Denkst du, dein Chef würde dir mal für eine Stunde freigeben?«
Joshua zog an seiner Zigarette und fror trotz seiner Winterjacke. Die beißende Kälte schien durch jegliche Kleidung zu schlüpfen.
»Erfreut wird er nicht sein, aber das kriege ich schon hin. Das Opfer muss wegen der eisigen Temperaturen sowieso erst einmal in der Gerichtsmedizin aufgetaut werden«,
murmelte Erich. Seufzend trat Joshua seine Zigarette aus, hob sie auf und warf sie in den Mülleimer.
»Ich werde sehen, was ich tun kann.«
Er ging zurück in die Büroräume und klopfte bei Björn Kusak an. Als sich niemand meldete, lugte Joshua in das Zimmer. Björn war nicht da, also suchte er ihn im Aufenthaltsraum. Sein Vorgesetzter stand mit Hannah vor der Kaffeemaschine. Hannah schien genervt zu sein und Björn war dabei, das Gerät auseinanderzuschrauben.
»Hat das alte Ding den Geist aufgegeben?«, erkundigte sich Joshua.
»Mal wieder«, murrte Hannah.
»Nimm ein Granulat«, bot er an.
»Bäh, Ekelkaffee!«
Joshua verkniff sich ein Lachen und wandte sich an seinen Chef. »Björn? Hm?«
Sein Vorgesetzter sah kurz auf.
»Wäre es möglich, dass ich Erich mal kurz zu einem Fall begleite? Ich wäre so in einer Stunde wieder da.«
Björn hielt in seiner Arbeit inne.
»Zu einem Fall? Ist was mit einem deiner Kids?« »Nein, zum Glück nicht, aber...«
»Verdammt! Wie sollte er das jetzt erklären?«
»Ich helfe Erich manchmal. Hab dafür gewisse Dinge ein gutes Gespür und er weiß das.« »Ein gutes Gespür?«
Joshua zuckte mit den Schultern. Mehr würde er nicht preisgeben.
»Also, wenn du der Polizei hilfst, klar, ist okay.« Björn grinste. »Kannst die Stunde ja hinten dran hängen. Ich muss wahrscheinlich eh noch nach Julian sehen. Das passt«,
sagte Joshua frech.
Björn verzog das Gesicht. »Immer eine Antwort parat«, brummte er,
konnte aber sein Lächeln nicht verbergen.
»Ich bringe euch auch morgen eine Kaffeemaschine mit. Ich habe noch eine zu Hause, die ich nicht brauche, weil ich eh immer meinen Ekelkaffee trinke. Das ist Bestechung«,
feixte Björn. Nun lachte Hannah laut los und schlenderte zurück in ihr Büro.
»Jetzt mal im Ernst, Björn. Ist es okay?« »Ja, geh nur. Und vergiss die Kaffeemaschine morgen nicht.«
Joshua grinste belustigt und kehrte zu Erich in die Kälte zurück. Eingefrorene Leiche.
Das alte Fördergerüst der Zeche Ewald ragte in die Höhe und Joshua überkamen nostalgische Gefühle. Sein Großvater hatte hier gearbeitet und so manche Geschichten über die Gruben erzählt. Heute war das alte Industriegelände ein Kulturort. Im vorderen Bereich war ein Café errichtet worden. Die historischen Gebäude waren denkmalgeschützt und dienten nun als Büros und Theaterräume. Dahinter erstreckte sich der Landschaftspark Hohe Wart mit seinen begrünten Halden. Es war schon einige Zeit her, dass er diese Hügel bestiegen hatte. Früher, als der Hund seiner Eltern noch gelebt hatte, war er fast dreimal in der Woche dort gewandert. Jetzt blieb er zumeist in den Gelsenkirchener Wäldern, wenn er Sehnsucht zur Natur verspürte.
»Sie liegt im Malakow-Turm«,
bemerkte Erich. Die abgesperrte Ruine des Turmes stand ebenfalls unter Denkmalschutz und Joshua starrte auf die rötlich-braunen Backsteinmauern, die sich vor ihm erhoben.
»Wer hat sie denn entdeckt?«
»Ein paar Jugendliche, die sich dort herumgetrieben haben. Hab ich mir schon fast gedacht.«
Sie kamen dem Förderturm näher und Joshua spürte sofort die Anwesenheit eines Geistes. Ein für ihn unverkennbares Gefühl entwickelte sich tief in seinem Inneren. Hitze und Kälte gleichermaßen schienen sich in seiner Brust zu sammeln, um als Schauer über seine Haut zu rieseln. Er fröstelte. Sehr viel Wut und Angst lagen in der Luft. Wortlos führte Erich ihn durch die Metallabsperrung in den Turm hinein. Die Leiche lag im hinteren Bereich zwischen Unrat. Joshua konnte kaum atmen. Es fiel ihm schwer, den Blick von der toten Frau abzuwenden. Ihre Augen waren weit aufgerissen, das braune Haar breitete sich wie ein Fächer um ihren Kopf aus. Ihre Glieder waren verdreht. Sie musste bis zuletzt gekämpft haben. Eis hatte sich auf ihrer Haut gebildet und sie ähnelte einer Wachsfigur.
»Wie lange liegt sie schon hier?«
krächzte Joshua und musste die Worte regelrecht hervorwürgen.
»Der Gerichtsmediziner schätzt so etwa 2 Tage. Wegen der Kälte ist es aber hier schwer zu bestimmen.«
Mit einem seltsamen Blick sah Erich ihn an.
»Ist sie noch hier, Josh?«
fragte er dann leise. Joshua konnte nur nicken.
»Die Frage ist nur, wo verbirgt sie sich? Ich spüre ihre Angst, sehe sie aber nicht.«
wisperte er zurück und richtete den Blick instinktiv nach oben. Dann blendete er die Stimmen um sich herum aus und vertiefte sich in die Betrachtung der alten Ruine, die aus seiner Perspektive bizarr wirkte und von vergangenen Zeiten erzählte. Sie erschien ihm wie das Skelett eines riesigen Tieres. Für einen Augenblick hielt er die Luft an, weil das Gebäude scheinbar atmete. Die Mauern zogen sich zusammen, weiteten sich, zogen sich wieder zusammen. Dann geschah alles sehr schnell. Der Geist der Frau erschien über ihm und schoss auf ihn zu. Joshua wich mit einem Aufschrei zurück und stieß gegen einen weichen Körper. Er stolperte, fiel der Länge nach auf den Boden und hörte rechts von sich einen derben Fluch. Sein Blick schnellte nach oben, aber der Geist war fort. Er fühlte seine Präsenz, aber die Frau zeigte sich nicht mehr. »Sagt man nicht Entschuldigung oder so?« Betreten sah Joshua zu der jungen Frau, die er angerempelt hatte, und begegnete Augen, die so grün waren, dass sie sich fragte, ob sie Kontaktlinsen trug. Feine Sommersprossen sprenkelten ihr ausgesprochen hübsches Gesicht, das von brünetten Locken umrahmt war. Joshua war ein wenig sprachlos. »Du lieber Himmel«, sagte sie mit einem Lachen. »Du siehst aus, als hättest du einen Geist gesehen.« Mit einem schiefen Grinsen richtete sich Joshua auf.
»Das hab ich«,
rutschte ihm heraus. Sie starrte ihn einen Augenblick verdutzt an. »Dann bist du...«
»Joshua Benning.«
Er streckte ihr die Hand entgegen, die sie sofort ergriff. »Der Geisterjunge«, sagte sie schmunzelnd.
»Nennt Erich mich so?«
»Manchmal. Irgendwie dachte ich, du wärst jünger.« Die Frau sah zu Erich Salberg und beobachtete, wie er sich mit dem Gerichtsmediziner beriet.
»Und du bist?«
»Oh, Lea Schmidt von der Kripo.«
»Muss ich dich jetzt siezen?«
»Was? Warum?« Joshua lächelte verlegen.
»Sollte ein Scherz sein.
Ich meine, weil du bei der Kripo bist.
Sie prustete leise. Nee, lass mal, ist schon gut. Wir arbeiten hier ja quasi zusammen. Plötzlich fühlte Joshua, wie sich ihm etwas näherte. Wie ein lauerndes Tier kroch die Präsenz auf ihn zu, kalt wie Eis. Für kurze Zeit hatte er seine Aufgabe vergessen. Jetzt holte ihn die Wirklichkeit zurück und er besann sich. Er sah, wie Lea fröstelte, ihr Gesichtsausdruck wurde ernst. Spürte sie es auch oder sah sie ihm an, dass etwas nicht stimmte?
»Lea, Sag Erich, ich bin kurz draußen auf dem Gelände.«
Er musste den Geist fortlocken. Zu viele Gefühle wüteten in der Frau und das konnte Konsequenzen haben. Joshua hatte schon erlebt, dass Dinge herunterfielen, wenn sich eine Seele von ihren Empfindungen beeinflussen ließ. Die Balken und Träger der Ruine sahen nicht sehr stabil aus, eher wie Mahnmale, die einen leicht erschlagen konnten, wenn man dem Gebäude nicht genug Respekt zollte. Er wollte nicht ausprobieren, ob sie einem wütenden Geist standhielten. Konzentriert hielt er Ausschau nach der Verstorbenen. Sie erschien wieder über ihm, nah an den Backsteinmauern. Ihr Aussehen faserte auseinander, als wäre sie im Begriff, sich aufzulösen.
»Komm mit«,
rief er ihr stumm zu. Es war für Geister sehr verführerisch, jemandem nahe zu sein, der sie wahrnahm. Die Frauengestalt löste sich von der Ruine und folgte ihm. Er ging rasch hinaus, zwängte sich durch die Absperrung und lief ein Stück auf die Halde zu. Lea sollte nicht in der Nähe dieser Seele sein. Sorgte er sich etwa um die junge Polizistin? Verwirrt schüttelte Joshua den Kopf und schob jegliche Gefühle in den Hintergrund, als der Geist vor ihm sichtbar wurde. Er wich nicht zurück.
»Wer hat dir das angetan?«
flüsterte er. Sie antwortete nicht, dennoch sah er Bilder, die mit Macht durch sein Inneres rauschten. Sie stand frierend an der Straße. Ihr Minirock war viel zu kurz und ihre Füße schienen schon seit Stunden taub zu sein. Endlich ein Auto, das auf den Parkplatz fuhr. Mit gekonntem Hüftschwung lief sie dem Fahrer entgegen. Die Szene wechselte unerwartet, nun war sie im Auto, nestelte an der Hose ihres Kunden. Dann ein Bruch, und plötzlich sah Joshua, wie sie unsanft über einen Platz geschleift wurde, Steine zerkratzten ihre Haut, sie war zu geschockt, konnte nicht einmal schreien, der Turm, so bedrohlich in der Nacht, sie bekam keine Luft. Ihr Schrei hallte so laut in Joshuas Gedanken, dass er sich instinktiv die Ohren zuhielt. »Zeig mir sein Gesicht!« Doch das Antlitz ihres Mörders war in Dunkel gehüllt.